Ja, ich begrüße Sie jetzt zur Nachmittagssektion, wo es um die angewandten oder die Anwendung von Kublers theoretischem Ansatz geht. Und ich möchte Ihnen als erstes die wahrscheinlich Ihnen allen nicht mehr unbekannte Stefanie Stahlschuss vorstellen, die ja als Koordinatorin und Organisatorin der Tagung auch hervorgetreten ist. Vielen Dank auch nochmal an euch, an den echt sehr spannenden Kongress oder die Konferenz. Und kurz zur Vita von Stefanie Stahlschuss. Sie ist seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kunsthochschule für Medien, am Lehrstuhl für Kunstgeschichte im medialen Kontext. Darauf deutet dann auch schon ihr Vortrag hin, der sich eben auch mit Medienkunst beschäftigt. Und sie hat in Hamburg und Berlin Kunstgeschichte, Soziologie und Geschichte studiert und 2003 ihre Magisterarbeit über den Medienkünstler Michael Snow abgeschlossen. Und gerade in diesem Jahr auch ihre Promotion, die sich mit dem Experimentalfilm der Pop Art beschäftigt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, Geschichte und Theorie der visuellen Medien, Kultursoziologie und Bildwissenschaften. Und damit möchte ich Stefanie Stahlschuss bitten, ihren Vortrag zu halten.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zum Wechsel der Sektion. Wir kommen jetzt zu den Anwendungen. Wir sind, glaube ich, alle ganz gespannt, wie das eigentlich werden wird mit diesen Anwendungen, weil wir in den Vorbereitungen schon gemerkt haben, dass das vielleicht der schwierigste Part der ganzen Tagung sein wird, Kublers sehr inspirierenden und oft literarischen Essay tatsächlich wie eine wissenschaftliche Methode zu benutzen. Aus diesem Grund werde ich auch eigentlich weniger eine Anwendung vornehmen, sondern eher die Anwendung von Kublers Essay problematisieren, und zwar in einem Gegenstandsbereich, den er selbst beim Schreiben nicht im Blick hatte. Also damit werde ich auch ganz viele Punkte, die hier schon in den Diskussionen aufgetaucht sind, glaube ich, wieder anspielen und wieder aufnehmen. Das wird man dann im Laufe des Vortrags sehen. Ich habe mir gedacht, ich fange gleich mit einem Beispiel an, damit es anschaulicher wird, worum es mir eigentlich geht. Und vor diesem Hintergrund wird dann, glaube ich, deutlicher werden, warum ich mich so stark jetzt tatsächlich auf die Dinge und auf das Artefakt konzentrieren möchte, an den Beispielen der Medienkunst. Also in der Medienkunst hat man es fast nie mit einem einzelnen Kunstobjekt zu tun, wie bei der Malerei oder Skulptur, wo man in der Regel ein abgeschlossenes, singuläres Objekt hat, sondern eher mit konzeptuell definierten Umgebungen oder Versuchsanordnungen, in denen technische Apparate eine wesentliche Rolle spielen. Dies wird anschaulich an einer Videoperformance von Wally Export, Raum sehen und Raum hören, die 1974 im Rahmen einer Ausstellung in der Kölner Kunsthalle aufgeführt wurde. Das Ensemble setzte sich zusammen aus der Performerin, vier Videokameras zur Aufzeichnung, vier Monitoren zur Wiedergabe in Echtzeit, einem Bildmischer zur Verarbeitung der Aufzeichnung, zwei Monitoren zur Ausgabe der Bildmischung und einem Synthesizer für akustische Signale. Die Künstlerin selbst blieb während der 20-minütigen Aufführung unbewegt an einer Position im Raum stehen, während die Kameras sie in unterschiedlichen Einstellungen aufnahmen. Und das heißt, dass diese Einstellungen geben ja eine bestimmte Nähe und Distanz vor. Das waren also unterschiedliche mittlere Aufnahmen, weitere Aufnahmen und Nahaufnahmen. Auf den zwei Ausgabemonitoren für das Publikum wurden diese unterschiedlichen Nah- und Fernansichten in einer Abfolge sichtbar. Zusätzlich teilte sich das Bildfeld und stellte die unterschiedlichen Ansichten auch nebeneinander. Das sieht man auf der rechten Seite. Da gibt es einige Ansichten von dieser Bildmischung. Zusammen mit dem Audiosignal, das je nach der Kameraeinstellung zur Performerin lauter oder leiser, schneller oder langsamer erklang, entstand auf den beiden Monitoren der Eindruck einer Bewegung der Performerin im Raum. Diese Bewegung war allerdings nicht tatsächlich gegeben, sondern wurde als Bildillusion allein durch die technischen Operatoren erzeugt. Thematisiert wird hier also die Wahrnehmung und Konstruktion von Wirklichkeit durch die technischen Medien, die sich grundsätzlich von der körperlichen Wahrnehmung vor Ort unterscheidet. diese Videoperformance, die auch durch einen späteren Zusammenschnitt des aufgezeichneten Materials dokumentiert ist, also als Videotape vorliegt, setzt an die Stelle des einzelnen Kunstwerks ein Ensemble von technischen Artefakten, Handlungen und menschlichen Akteuren. Die technischen Artefakte haben in diesem Ensemble einen besonderen Stellenwert, da sie nicht nur der Übermittlung dienen, sondern die Art und Weise ihrer Übermittlung selbst thematisiert wird. Ebenso wichtig wie die Performance der Künstlerin ist die Performance der technischen Artefakte. Beides zusammen ergibt die künstlerische Arbeit, die insofern einer experimentellen Versuchsanordnung ähnelt, als die praktische Ausführung sozusagen notwendig ist, um überhaupt zu einer ästhetischen Formulierung zu kommen, die vorher noch gar nicht abzusehen ist. Also Herr Reinberger hat das eigentlich vorhin sehr schön beschrieben, was für ihn diese experimentelle Versuchsanordnung ist. Und ich würde das, ich denke, man kann das ganz gut auf bestimmte Praktiken der Medienkunst übertragen. Aufgrund des zentralen Stellenwerts innerhalb des Ensembles und ihrer performativen Aufführung können die technischen Artefakte als Akteure angesehen werden, die die gesamte Versuchsanordnung ebenso beeinflussen wie die menschlichen Akteure. Dieser Gegenstandsbereich, für den die Installation Wally Exports stellvertretend stehen soll, bildet den Ausgangspunkt für meine Frage, ob sich Kublers Essay »The Shape of Time – Remarks on the History of Things« als eine frühe Artefakttheorie lesen lässt und als solche anwendbar ist. Denn, wie Sie alle wissen, der erste berühmte Satz des Essays lautet: Let us suppose that the idea of art can be expanded to embrace the whole range of man-made things. Und dieser Ausdruck oder diese Wendung der man-made things ist ja nichts anderes als eine Umschreibung des Begriffs Artefakt, Artefaktum. Ja, also wo das Fackere mit drin ist, das Gemachtsein. Seit den 1980er Jahren sind eine ganze Reihe von Theorien und Anwendungen entwickelt worden, vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften, insbesondere in der Techniksoziologie, die das Wechselspiel zwischen den Artefakten und den sozialen Praktiken in den Blick nehmen. Darunter die Akteur-Netzwerktheorie von Bruno Latour und anderen oder das Konzept des epistemischen Dings bei Karin Knorr-Zettina oder auch Hans-Jörg Reinberger. Das haben wir ja heute schon öfter auch gehört. Dahinter, also hinter diesen Theorien, steht die Annahme, dass das Soziale keine Substanz oder Eigenschaft ist, sondern erst durch Handlungen entsteht. Wobei sowohl den Körpern als auch den Artefakten als Materialität der sozialen Praktiken ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Also ich kann hier an dieser Stelle, weil das jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen würde, nicht darauf eingehen, was die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Theorien sind und wie die sich auf die Medienkunst übertragen oder anwenden lassen. Vielleicht kann man da später in der Diskussion noch darauf eingehen. Aber ich denke, dass Kublers Theorie der Dinge in diesem theoretischen Kontext besonders interessant ist, weil er seinen Ansatz erstens explizit mit Blick auf die Kunst entwickelt hat und ihn zweitens eng mit einer Konzeption der Zeit verbunden hat. Und das bietet einige Vorteile für eine Medienkunst, die explizit mit zeitbasierten Medien arbeitet, denke ich. Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Abschnitt, das Artefakt und die physische Materialität. Kubler beginnt sein Essay mit einer Erweiterung des Kunstbegriffes, die vor dem Hintergrund seiner eigenen Forschungsschwerpunkte, den vorkolonialen Kulturen Mittelamerikas, einzuordnen ist. Was er damit bezweckt, erklärt er folgendermaßen, und das ist ein Zitat, das wir auch schon öfter gehört haben, ich will das trotzdem nochmal hier anführen. Our choice of the history of things is more than an euphemism to replace the bristling ugliness of material culture. This term is used by anthropologists to distinguish ideas or mental culture from artifacts. But the history of things is intended to reunite ideas and objects under the rubric of visual forms. The term includes both artifacts and works of art, both replicas and unique examples, both tools and expression. In short, all materials worked by human hands under the guidance of connected ideas developed in temporal sequence. From all these things, a shape in time emerges. Diese Ausgangsidee, den Gegenstandsbereich der Kunstgeschichte auf eine Vielzahl unterschiedlichster, von Menschen gestalteter Dinge auszuweiten, ist mit Blick auf die Medienkunst besonders reizvoll, weil in deren Versuchsanordnung die künstlerischen von den technischen Gegenständen nicht zu trennen sind. Die unterschiedlichen Dinge verbinden sich, wie von Kubler beschrieben, nach Maßgabe einer intendierten Form und bilden eine eigene Gestalt der Zeit aus. In der Arbeit von Wally Export gehört dazu nicht nur die Dauer der Performance und der Aufzeichnung, sondern auch die spätere Vergegenwärtigung durch das Videoband, das auch wieder eine eigene Aufführungszeit besitzt. Und das macht dann, glaube ich, den Unterschied aus, weil wir haben das an einem Beispiel der Malerei auch schon gehört. Ich glaube, Timo Linke hatte das gebracht, wie sich sozusagen verschiedene Zeiten in einem Kunstwerk miteinander verschränken oder gleichzeitig anwesend sind. Aber in der Medienkunst, also Video, Film, alles, was zeitbasiert ist, kommt ja nochmal diese Aufführungs- und Rezeptionszeit innerhalb des Werkes dazu. Diese komplexe Gestalt der Zeit entsteht bei Export allerdings schon auf der Mikroebene in der Arbeit selbst, noch bevor die Makroebene der Geschichtszeit ansetzt, von der Kubler im Zitat spricht. Wenn man das Artefakt wie Kubler als eine intendierte Form auffasst, lässt sich nahezu alles darunter fassen, was durch Menschen gestaltet oder beeinflusst ist. Deshalb stellt sich die Frage, wo genau die definitorische Grenze des Artefakts liegt. Kubler erwähnt in seinem Essay drei Kategorien von Artefakten: Massen, Flächen und Hüllen. Diese Einteilung ist insofern relativ traditionell, weil sie genau den zentralen Gegenstandsbereichen der Kunstgeschichte entspricht, nämlich der Skulptur, der Malerei und der Architektur. Ja, es ist letztlich nur eine andere Umschreibung. Am umfassendsten erscheint die dritte dieser drei Kategorien, die Hülle. Denn darunter fallen nicht nur Architekturen, sondern auch Städte und gestaltete Umgebungen im weitesten Sinne. In einem Interview mit Robert Horwitz von 1973 diskutierte Kubler die Grenzen seines Artefaktbegriffs anhand der technischen Medien und der performativen Künste. Er führt dort aus, dass er die Fernsehübertragung oder ein aufgeführtes Musikstück nicht mehr als Artefakt bezeichnen würde, da seiner Ansicht nach ein wesentliches Kriterium in der physischen Materialität im Sinne der Greifbarkeit liege. Ja, er spricht dort tatsächlich davon, man muss die Gegenstände auch anfassen können, dann ist es ein Artefakt. Demnach werden nur der Fernsehmonitor als Ausgabegerät oder die Musiknotation auf Papier, also der Speicherträger, überhaupt als Artefakte zu bezeichnen. Das Kriterium der physischen Materialität und der Greifbarkeit der technischen Medien wird auch in einer Arbeit von Harun Farocki thematisiert. In Schnittstelle von 1995, die als Videoinstallation und als Videotape existiert, macht Farocki seine Arbeitsweise am Schnittplatz zum Thema der Arbeit. Es geht ihm dort um den Einfluss, den das apparative Ensemble am Schnittplatz auf seine eigene Arbeitspraxis und auch auf sowas wie sein visuelles Denken hat. In einer kurzen Sequenz kommt er auf die Veränderung zu sprechen, die sich aus der technischen Entwicklung vom Film zum Video ergibt, die ich jetzt kurz einspielen möchte, weil das gut zum Thema passt.
Wenn es darum geht, Film, nicht Video zu bearbeiten, so muss man einen wirklichen Schnitt in den Bild- oder Tonstreifen machen. Anders beim Bearbeiten von Video, wo man nur von einem Band auf das andere kopiert, nur einen ideellen Schnitt macht und keinen tatsächlichen. Bei der Arbeit am Filmschneidetisch lege ich die Fingerspitzen auf die ablaufende Film- oder Tonrolle, um die Schnitt- oder Klebestelle zu fühlen, bevor ich sie sehe oder höre. Das ist eine Geste, die feine Wahrnehmung oder Fingerspitzengefühl bedeutet. Die Hand hat mit dem Gegenstand kaum Berührung gehabt und ihn dennoch aufgefasst. Bei der Arbeit mit Video fasse ich das Band nicht an. Ich drücke lediglich auf Knöpfe. Auch dies eine Tätigkeit der Fingerspitzen. Da haben wir die Geste des Geldzählens, die wahrscheinlich so ausgeführt wird, weil man das Feingefühl der Fingerspitzen braucht, um Geld genau abzuzählen. Mit einem Geldschein wird besonders deutlich, wie wenig das zusammenfällt, das Wesen und die Erscheinung. Dieser Schnittplatz hat zwei Bildschirme, damit sich ersehen lässt, ob zwei Bilder zueinander passen, die nacheinander in einem Film erscheinen sollen. Geht dieses Bild mit diesem? Dieses Bild zu diesem, bietet es sich an? Dieses Bild zu diesem, schließt es sich aus? Man kann diese Zweiheit so auffassen, dass da ein Bild das andere kommentiert. Bisher haben stets Worte, manchmal Musiken, die Bilder kommentiert. Hier kommentieren Bilder Bilder.
Okay, genau. Farocchi demonstriert an den Arbeitsprozessen am Schnittplatz, wie der Speicherträger und die Sichtungsgeräte die Praxis des Montierens der Bilder organisieren. Der Zelluloidstreifen des Films wird tatsächlich noch als Material auseinandergeschnitten und neu zusammengeklebt. Dieser Vorgang basiert auf einer direkten Berührung des Materials mit der Fingerspitze. Beim Schneiden des Videos, das durch das Umkopieren von einem Band auf das andere erfolgt, reduziert sich diese Geste auf das Drücken eines Knopfes zum Anhalten und Starten der Bänder. Mit der Videotechnik geht der direkte Kontakt zum materiellen Speicherträger verloren. Farocchi macht aber im Fortgang deutlich, dass das Material, das im künstlerischen Arbeitsprozess als etwas Widerständiges entgegentritt, weniger im Speicherträger besteht, sondern in den Bildern. Die aufgenommenen Bilder und Sequenzen, die in der Montage miteinander in Beziehung gesetzt werden, die zueinander passen und sich kommentieren sollen, sind das künstlerische Ausgangsmaterial. Auch wenn sich die Arbeitsgriffe mit der Technik notwendigerweise modifizieren und verändern, das Material in der künstlerischen Praxis sind die Bilder, nicht das Film oder das Videoband. Aus den Bildern setzt sich die neue Form einer Abfolge von Bildsequenzen zusammen. Daran wird deutlich, dass im Zusammenhang mit den technischen Medien das Material nur relational zu bestimmen ist. Vermittlung durch technische Medien ist ein dynamischer Prozess, in dem es zu mehrfachen Übersetzungen von Material in Form, in Material und so weiter geben kann. Das Bewegtbild entsteht dadurch, dass die Kamera die aufgenommene Wirklichkeit in einen Speicherträger übersetzt. In diesem Fall wird Material zur Form. Ja, das Die Materialität, die Wirklichkeit vor der Kamera wird eben aufgezeichnet und dadurch zur Form. Am Schnittplatz ist diese Form, die gespeicherte Information als Bild, wiederum ein neues Ausgangsmaterial für eine weitere Form. Insofern erscheint es zwar sinnvoll, das Artefakt als Materialität zu definieren, die physische Greifbarkeit kann aber angesichts der künstlerischen Praxis und der technologischen Entwicklung kein haltbares Kriterium sein. Es können verschiedene Artefakte notwendig sein, um auf ein anderes Artefakt zugreifen zu können. In diesem Fall die Ausgabemonitore, um das gespeicherte Videobild zu sichten und zu bearbeiten. In diesem Punkt muss Kublers Ansatz also modifiziert werden, wenn man ihn auf die Medienkunst anwenden will. In den anderen neueren Artefakttheorien, die ich vorab zumindest kurz erwähnt habe, ist das eigentlich gar kein Thema mehr, weil die eben schon im Hinblick auf neuere technologische Entwicklungen oder naturwissenschaftliche Prozesse geschrieben worden sind. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt, das Artefakt als Handlungstypus. Ein zentrales Thema in Kublers Essay, dem er sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenkt als der Definition des Artefakts, was ist überhaupt ein Ding, ist die Wiederholung und Variation von Dingen in der Zeit. Dies führt ihn zu seinem Sequenzmodell, wie wir im Laufe des Tages schon öfter gehört haben. In diesem Zusammenhang kommt er auch auf Handlungen zu sprechen, die mit den Artefakten verbunden sind. Einerseits gibt es die ritualisierten und routinierten Handlungen, die den Alltag bestimmen und soziale Strukturen herausbilden. Andererseits bringt jede Wiederholung derselben Handlung allein durch die zeitliche Differenz eine geringfügige Variation mit sich. Kubler selbst verzichtet jedoch auf dem Hintergrund seiner eigenen Forschungsgebiete darauf, das Verhältnis von Artefakt und Handlung genauer zu bestimmen. Sofern nämlich keine anderen Zeugnisse von früheren Kulturen zur Verfügung stehen, geben einzig die materiellen Gegenstände der Forschung Aufschluss über die sozialen Praktiken. Für Kublers Zwecke ist es deshalb vollkommen ausreichend, die überlieferten Dinge für Handlung zu substituieren. Oder wie es bei ihm heißt, because of the restriction of things, our field is greatly simplified in being reduced to the physical products of behavior, which allow us to substitute things for actions. In der Zusammenfassung gegen Ende des Essays taucht diese pragmatische Fassung der Beziehung von Ding und Handlung noch einmal auf. Kubler bezeichnet dort die Artefakte einer Sequenz als unterschiedliche Versionen einer Handlung. These pages have outlined the idea of a linked succession of prime works with replications, all being distributed in time as recognizably early and late versions of the same kind of action. Das Artefakt erscheint hier gewissermaßen als ein materialisierter Typus einer Handlung. Ich habe weiter oben festgehalten, dass sich die Versuchsanordnungen der Medienkunst dadurch auszeichnen, dass sie weitläufige Verbindungen von unterschiedlichen Artefakten, Handlungen und menschlichen Akteuren sind. Bei einer Anwendung auf die Medienkunst wird man die Kopplung von Artefakt und Handlung also sehr viel stärker gewichten und differenzierter betrachten müssen, als Kubler es im Hinblick auf seine eigenen Forschungsgebiete getan hat. Viele Arbeiten der Medienkunst setzen am Durchbrechen routinierter Handlungen und an der Verfremdung in der Handhabung der technischen Artefakte an. Anhand von zwei Beispielen möchte ich das kurz erläutern. Da die Kamera ein visuelles Instrument der Aufzeichnung darstellt, ist die geläufigste Benutzung, sie als Verlängerung des menschlichen Gesichtsfeldes einzusetzen und ein Verhältnis von Nähe und Distanz zum aufgezeichneten Objekt herzustellen, das einer Situation der menschlichen Interaktion entspricht. In der zwischen 1972 und 1974 entstandenen Filmperformance Body Press von Dan Graham dagegen wird diese natürliche Handhabung aufgegeben. Das Konzept des Künstlers gibt vor, dass in einem zylindrischen, verspiegelten Raum ein Mann und eine Frau jeweils eine Kamera halten und in einer rotierenden Bewegung am eigenen Körper entlang führen. Das Kameraobjektiv ist jeweils vom Körper weg auf die Umgebung auszurichten. Die Bewegung der Kameras schraubt sich spiralenförmig von unten nach oben, bis beide Kameras auf Augenhöhe angelangt sind und die Bewegung dann in umgekehrter Richtung wieder spiralenförmig von oben nach unten führt. Jedes Mal, wenn die zwei Kameras sich gegenüberliegen und sich gegenseitig filmen, werden sie zwischen dem Performer und der Performerin getauscht. Die Aufnahmen dieser Performance wurden später als Installation zugänglich gemacht, indem die beiden Filme als Loop auf zwei gegenüberliegenden großen Leinwänden gezeigt wurde und der Betrachter sozusagen wieder in einem Raum stand, dadurch, dass es zwei Leinwände waren. Die Kameras werden hier zu Instrumenten der Vermessung von Körperoberflächen im Raum. So als würde man ähnlich wie bei der Reproduktion einer Skulptur ein negatives Model herstellen. Dabei sind sie nicht mehr an den menschlichen Blick gekoppelt, sondern werden zu eigenständigen Akteuren, die eine komplexe räumliche Situation der beiden Körper in der verspiegelten Umgebung einfangen. An die Stelle der distanzierten Beobachtung tritt die körperliche Nähe zwischen den handelnden Akteuren und den Kameras, die in der späteren Projektion als permanente Nahaufnahmen der Körper sichtbar werden. Zudem verwischen aufgrund der Anordnung die Grenzen zwischen dem aufzeichnenden Subjekt und dem aufgezeichneten Objekt, wodurch ebenfalls gängige Handlungsmuster unterlaufen werden. Genau, also in diesem Fall ist es die Kamera, die verfremdet wird. Ich komme jetzt zu dem zweiten Beispiel. Und in diesem Fall ist es die Funktionsweise des Projektors, die verfremdet wird. Dabei handelt es sich um die Filmperformance Real Time von Annabelle Nicholson, die 1973 in den Räumen der Londoner Filmmakers Co-op aufgeführt wurde. Die Performance setzte sich zusammen aus der Loop-Projektion eines Films, in dem man die Künstlerin an einer Nähmaschine arbeiten sah. Gleichzeitig saß Nicholson inmitten des Raumes mit dem Rücken zum Publikum an einer tatsächlichen Nähmaschine. Zwei Bilder waren nebeneinander an der Wand zu sehen. Zum einen die Filmprojektion, zum anderen der Schattenriss der gegebenen Situation. Also eigentlich zwei Bilder, zwei Übersetzungen. Während der Aufführung lief der geloopte Filmstreifen nicht allein durch den Filmprojektor, sondern auch durch die Nähmaschine, die als Objekt im Raum war, hindurch. Mit jedem Durchlauf durch die beiden Apparate erhielt der Filmstreifen weitere Perforationen, sodass sich das Material des Zelluloids allmählich unter den Händen der Künstlerin auflöste und die Spuren der Zerstörung dann auch das projizierte Filmbild beeinträchtigten. In dieser Performance wird der Filmprojektor gewissermaßen parodiert, indem ihm die Nähmaschine als ein weiblich konnotierter Apparat der Hausarbeit zur Seite gestellt wird. In gewisser Weise imitiert also diese Nähmaschine den Projektor, hat aber weitaus zerstörerische Auswirkungen als der Filmprojektor auf das Filmband. Üblicherweise wird in einem Kino der Zuschauersaal vom Vorführraum getrennt. Verborgen vor den Augen des Publikums legt der Vorführer die Filmrolle ein und startet die Projektion, sodass sich die Aufmerksamkeit des Publikums ganz auf das Bild richten kann. In der Performance dagegen wird die Bedienung des Filmprojektors offengelegt und Bestandteil der Aufführung. Bei der analogen Filmtechnik hinterlässt jede Aufführung Spuren am Speicherträger, weshalb alte Filme, die häufig gezeigt wurden, zahllose Kratzer, Flickstellen und so weiter aufweisen. Diese reguläre Abnutzung des Materials wird in der Performance forciert und eben da in aktuell bis zur Zerstörung des Materials getrieben. In beiden Arbeiten steht die Performance der technischen Artefakte im Mittelpunkt. Bei Dan Graham ist es die Kamera, bei Annabelle Nicholson der Projektor und dessen Pendant die Nähmaschine. Sie sind Akteure, insofern sie die gegebene Situation strukturieren, verändern, am Laufen halten und überhaupt erst erzeugen. In beiden Fällen machen sie sich nicht nur implizit bemerkbar, sondern treten in ihrer aktiven Rolle auch ins Bild. Die künstlerische Anordnung, die auf eine Verfremdung ausgelegt ist, führt eine Distanz ein, wodurch die Artefakte beginnen, sich selbst zu beschreiben, könnte man vielleicht so formulieren. Diese aktive Rolle der Dinge kommt auch in Kublers Essay zur Sprache. Nach Kubler ist das Artefakt einerseits die materielle Ausformung intendierter Handlungen, die Lösung für auftauchende Probleme. Andererseits beeinflussen und generieren Artefakte aber auch Handlungen und verfügen über reproduktive Kräfte, wobei Menschen die Vermittlung übernehmen. Bei Kubler heißt es: It is as if things generated other things in their own images, by human intermediaries captivated with those possibilities of sequence and progression we have just described. Auch in dieser Passage nimmt Kubler eine makrohistorische Perspektive ein, weil er über die Geschichte spricht und über die Sequenzen, die sich über lange Zeiträume erstrecken. In den vorgestellten Arbeiten lässt sich diese aktive Rolle der Dinge und ihre Reproduktion, bei der Menschen die Vermittlung übernehmen, dagegen mikrohistorisch in der einzelnen Arbeit beobachten. So, und damit komme ich jetzt zu meinem letzten Abschnitt, zur Systematisierung und Sequenzbildung in Hinblick auf die Medienkunst. In der Forschung hat es verschiedene Ansätze gegeben, George Kublers theoretischen Essay für die Medienkunst produktiv zu machen. Ein Schwerpunkt des bisherigen Interesses an The Shape of Time bildete Kublers Problematisierung der Zeit und seine Differenzierung verschiedener Zeitkonzeptionen. Das liegt darin begründet, dass die technischen Medien nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort Daten aufzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort wieder zugänglich machen, Hinzu kommt eben, dass die technischen Medien selbst zeitbasiert arbeiten, wodurch dann eben diese verschiedenen Zeitebenen sich aktuell nochmal verschränken und anschaulich werden. Siegfried Krakauer beispielsweise hat in seiner posthum veröffentlichten Theorie der Geschichte unter dem Titel History, the Last Things Before the Last Kublers mannigfaltige Form der Zeit aufgegriffen, um für das historische Vermögen der fotografischen Medien zu argumentieren. Also bei ihm erfasst es ja mal zusammen Fotografie und Film. Also wir haben jetzt auch öfter schon was von Krakauer gehört. Der Aspekt ist, glaube ich, noch nicht aufgetaucht, dass er in seiner Einleitung und auch am Ende dieser Studie, dass es da eine Analogie gibt gegen die Praxis der Geschichtsschreibung und der Praxis der fotografischen Medien. In einem Aufsatz von Ursula Frohne und einer späteren Abhandlung von Pamela Lee dient Kublers Problematisierung der Zeit als Ausgangspunkt, um den Einfluss der Medien auf gesellschaftliche Zeiterfahrung und Zeitvorstellung zu problematisieren und die Konturierung von Zeit in der Medienkunst näher in den Blick zu nehmen. Ich habe hier den Schwerpunkt auf den Aspekt des Artefakts gelegt, um zu zeigen, dass ähnlich wie Kubler die Gestalt der Zeit und die Geschichte der Dinge in Abhängigkeit voneinander beschreibt, auch in der Medienkunst beides im Zusammenhang betrachtet werden muss. Nach Kubler wird Zeit nur durch Ereignisse und Veränderungen beziehungsweise durch das relationale Verhältnis von Dingen erfahrbar. In der Medienkunst resultiert die Gestalt der Zeit ebenfalls aus dem relationalen Verhältnis der Artefakte und aus den Prozessen, die sich zwischen den technischen Artefakten und den menschlichen Akteuren abspielen. Jede Arbeit der Medienkunst für sich genommen bildet auf der Mikroebene Relationen von Artefakten und eine Gestalt der Zeit aus, wie sie Kubler für diese größere Makroebene der Geschichte beschrieben hat. Diese Komplexität hinsichtlich der Relationen von Artefakten und der verschiedenen Zeitebenen in jeder einzelnen Arbeit erklärt vielleicht, warum die Systematisierung der Medienkunst so schwierig ist, auch noch in den Anfängen steckt und noch ein weites Arbeitsfeld ist. Wenn man die kunsthistorische Methode des vergleichenden Sehens auf Gemälde oder Objekte anwendet, stellt man fotografische Reproduktionen nebeneinander und kann an ihnen die visuelle Form miteinander abgleichen. Und das liegt ja, also wenn es bei Kubler darum geht, Formen zu ordnen, liegt dem ja auch das vergleichende Sehen zugrunde und unter der Hand, da sind wir einmal auch heute drauf eingegangen, natürlich auch die fotografische Reproduktion von Objekten, weil man sonst gar nicht so eine Vielfalt von Objekten miteinander vergleichen kann. Bei Videoarbeiten, rechnerbasierten Installationen oder Internetprojekten, also neuerer Medienkunst, ist das weitaus schwieriger, so etwas wie ein vergleichendes Sehen durchzuführen, weil die zeitliche Dauer hinzutritt, eine räumliche Anordnung, die Struktur der Informationsübermittlung und ähnliches mehr. Die Form muss nicht notwendigerweise oder nicht ausschließlich visuell anschaulich werden, weshalb man andere Möglichkeiten des Vergleichs als die fotografische Reproduktion suchen muss. Zudem steht man vor der Entscheidung, welche Aspekte der Form man überhaupt miteinander vergleichen will. Wenn man also Kubler auf die Medienkunst anwenden wollte, wenn man jetzt, also ich habe jetzt bisher sozusagen die Anwendung problematisiert und wenn man jetzt eine richtige Anwendung durchführen wollte, wozu ich hier nicht mehr kommen werde, stünde man also vor der Aufgabe, zunächst Kriterien für die Bildung von Sequenzen über verschiedene Zeiten und Kulturräume hinweg zu entwickeln. Auf der Grundlage meiner Ausführung wäre es denkbar, die Zusammenschlüsse der artefaktischen und menschlichen Akteure näher zu beschreiben und zu ordnen und damit zu einem Ausgangspunkt für Sequenzen zu benutzen. Ja, also das wäre eine Idee, wo ich mir vorstellen könnte, dass man Kubler dann tatsächlich anwendet, indem man Sequenzen bildet. Anhand der hier vorgestellten Beispiele ließen sich zunächst drei Bereiche unterscheiden, in denen sich solche Zusammenschlüsse, Ensemble oder Netzwerke herausbilden. Und das ist jetzt wirklich sehr grob. Das wäre einmal bei der Aufzeichnung von Daten, die Kamera bei Dan Graham wäre da das Synonym. Das wäre dann bei der Verarbeitung von Daten und sozusagen bei der Ausgabe von Daten als der dritte Bereich, ja, der Projektor bei Annabel Nicholson. Also um dann diese Idee weiter voranzutreiben, müsste man sozusagen diese Bereiche jetzt weiter differenzieren und genau in den Blick nehmen und sich überlegen, was sind sozusagen solche Handlungstypen, wie auch immer man das nennen will. Und genau, also dazu kann ich jetzt hier nicht mehr kommen. Das würde auch so ein bisschen einfach die Zeit sprengen oder den Zeitrahmen des Vortrags. Aber was mich dann eigentlich im Moment besonders interessiert, ist tatsächlich diese Frage, wie sich interkulturelle Vergleiche oder dann tatsächlich auch Sequenzen hinsichtlich der Medienkunst bilden könnten. Also weil da denke ich, das gibt es bisher noch nicht, ich kenne das nicht in der Forschung und ich denke, dass das eine Möglichkeit sein kann, dass man halt von diesen Vernetzungen ausgeht oder diesen Handlungstypen.